Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast und damit Ihrem fachlichen Podcast, um sich rund um das Thema Impfen kompakt und unterhaltsam auf dem neuesten Stand zu halten. Ich bin Mirjam, meine Kollegin Loretta sitzt hier neben mir und wir beide freuen uns schon sehr, Sie durch unsere heutige Episode mitzunehmen. Liebe Loretta, verrätst du uns, worum es heute bei uns geht?
Oh ja, liebe Mirjam, das mache ich sehr gerne, denn heute haben wir ein richtig schönes Thema. Es geht in die Sonne. Pünktlich zur kommenden Urlaubssaison besprechen wir nämlich heute das Thema Reiseimpfungen bei Kindern und Babys. Denn da gibt es ja eine ganze Menge zu beachten. Also, welche Impfungen sind notwendig? Was sollen die Eltern wissen? Und da entstehen ja oft gerade bei den Kleinen so viele Fragen. Und auch heute sind wir nicht alleine hier, sondern wir haben einen ganz tollen Experten, nämlich Michael Seftel, unseren Kollegen aus der Impfakademie. Und Michael ist sozusagen ein richtiger Urlaubsexperte. Vor allem ist er Experte zu den kleinen Bakterien, Viren und all dem Krabbelgetier, dem man im Urlaub schon mal begegnen kann und wie man sich davor schützen kann.
Außerdem verraten wir Ihnen heute, warum Sie Ihren nächsten Urlaub lieber nicht auf der kleinen Ostseeinsel Riems planen sollten.
Na, da bin ich ja schon gespannt. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du bei uns bist. Magst du uns vielleicht zum Einstieg in die Folge mal erzählen, warum du denn so ein Fan von Reiseimpfungen bist?
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin deswegen so ein Fan von Reiseimpfungen oder überhaupt Reiseberatung generell, gerade wenn Familien reisen, weil es ja immer wieder Fälle gegeben hat, wenn ich mich daran so erinnere, die praktisch dann einen negativen Einfluss hatten auf die Person, die eben gewisse Impfungen oder Ratschläge nicht befolgt hat. Da fallen mir zum Beispiel ein, es ist kein Kind, aber ein Kameramann, das war 1999 am Tropeninstitut in Hamburg. Der ist dann an die Westküste Afrika gereist und hatte eben keine Gelbfieberimpfung und ist dann zurückgekommen und ist dann eben an Gelbfieber erkrankt. Und er hatte aber gedacht, er hat also praktisch verwechselt die Impfung gegen Gelbsucht, das ist ja gegen Hepatitis, die hat er gehabt, mit der Gelbfieberimpfung. Und das ist dann aber letal ausgegangen. Also der ist dann am Tropeninstitut eingeliefert worden bei uns, damals 99. Das wurde auch diagnostiziert, dass er Gelbfieber hatte. Aber das verstehen ja auch viele Leute nicht, dass man gegen Virusinfektionen mit der besten Medizin der Welt eben direkt gegen Viren nichts machen kann, sondern der Körper muss es alleine schaffen. Ja, da hat er es dann eben nicht geschafft. Das wäre ein Beispiel. Wenn wir jetzt mal ein zweites Beispiel nehmen, was so eher auf Richtung Kinder und Babys geht, fällt mir eine Familie mit afrikanischem Migrationshintergrund ein. Die waren aus Benin und die sind mit einem kleinen Kind, ich glaube, das war damals so 9 Monate oder so, wollten die unbedingt eben nach Benin reisen, um es dort sozusagen deren Familie zu zeigen. Die waren also sozusagen hier in Hamburg und wollten dahin reisen. Und da gibt es ja Malaria und oftmals ist es bei den Menschen mit Migrationshintergrund so im Kopf verhaftet, dass sie denken, ich bin da aufgewachsen und ich hatte ja nichts mit Malaria zu tun, also wird mein Kind, also nach dem Motto, ich bin Afrikaner, mein Kind ist Afrikaner, ja, also das ist eine Krankheit für Europäer und das ist eben falsch. Malaria ist in den Endemiegebieten eine Erkrankung, die eine hohe Sterblichkeit bei Kindern, insbesondere Kindern unter 5 Jahren, nach sich zieht. Und die sind dann eben dahin gereist, ohne dass sie jetzt eine Malaria-Prophylaxe, also das ist jetzt keine Impfung gegen Malaria, sondern da muss man eben gewisse Medikamente nehmen und gewissen Mückenschutz beachten. Und gerade bei sehr kleinen Kindern, wie gesagt, unter 5 Jahren ist die Sterblichkeit sehr hoch, sollte man eigentlich gar nicht reisen, muss man zum Beispiel auch unter Moskitonetzen sollte man schlafen. Das haben die alles nicht beachtet, weil sie eben der Meinung waren, sie sind Afrikaner und das Kind ist eben geschützt gegen Malaria. Und das ist dann schwerst an Malaria erkrankt und musste dann sozusagen noch zurückgeflogen werden, weil man dann dort in dem Land selber nicht mehr die medizinischen Mittel hatte, um das Kind zu retten. Also die mussten dann möglichst schnell mit dem Kind noch zurückfliegen und es konnte dann hier noch gerettet werden. Das ist ein weiterer Fall praktisch jetzt, was wird so Schutz gegen Erkrankungen, die man auf Reisen sich holen kann. Dritter Fall wäre 2018, der mir jetzt so einfällt, Tollwut. Da war es jetzt wieder kein Kind, sondern ein Erwachsener, ein Mensch aus Großbritannien, der in Marokko Urlaub gemacht hat, auch beliebtes Reiseland, und der von einer Katze gebissen worden ist, sich nichts dabei gedacht hat. Und die Katze war leider tollwütig, und Tollwut ist, wenn die Symptome ausbrechen, nicht behandelbar und zu 100% tödlich. Und dieser Mensch aus Großbritannien ist dann eben an den Folgen des Katzenbisses und die Übertragung durch den Katzenbiss der Tollwutviren an Tollwut letztendlich gestorben. Das sind vielleicht jetzt so die wichtigsten Beispiele. Deswegen ist es wichtig, sich insbesondere bei Reisen in exotische, aber manchmal auch weniger exotische Länder, es reichen auch Mittelmeeranrainerstaaten, sich intensiv damit zu beschäftigen, was muss ich machen und was muss ich vor allen Dingen für die Kinder machen, die ja nochmal, sind ja keine kleinen Erwachsenen, ja, sondern die nochmal ein höheres Risiko haben für gewisse Erkrankungen, um sie dann entsprechend zu schützen.
Oh Mann, das klingt ja wirklich, als gibt es da eine ganze, ganze Menge zu beachten und zu wissen, damit man auch einen richtig schönen Urlaub haben kann. Was würdest du denn sagen, wo kann ich mich so zu Reiseimpffragen am besten informieren? Also als Ärztin oder Arzt, aber natürlich auch als Eltern.
Also wenn man jetzt vom Arzt ausgeht, dann das CRM, das Zentrum für Reisemedizin, das ja einen Hauptstandort in Berlin hat, aber auch bundesweit vertreten ist und auch durch übers Internet, hat eine sehr verlässliche Quelle. Dann einmal die Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, die eben einmal Empfehlung für Malaria-Prophylaxe, also das ist ja keine Impfung, für diese Medikamente, die man nehmen muss, oder auch Mückenschutz herausgibt. Und zum anderen dann eben auch die Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, die in einem zweiten Schriftstück, das man downloaden kann, über die wichtigsten Reiseimpfungen aufklärt. Und dort auch, das ist für jedermann zugänglich, also für Ärzte, aber auch für jedermann zugänglich. Aber es ist natürlich fachlich etwas höher geschrieben. Wenn man jetzt sozusagen als normaler Mensch, der nicht medizinischen Hintergrund hat, gibt es ja auch diverse Quellen vom Robert-Koch-Institut bis hin zu anderen Portalen, die sozusagen verlässliche Informationen für den Reisenden darlegen. Gut ist immer, da es ja eine Vielfalt an Informationsflut gibt, wie wir ja heute wissen, und nicht alle Informationen auch richtig sind und zum Teil auch falsch oder veraltet sind, ist immer, dass man sich an ein Arzt wendet, der auch Reisemedizin, Tropenmedizin, gibt es ja genügend, im Hintergrund hat, und der dann eben auch eine reisemedizinische Beratung durchführen kann. Die lohnt sich, die kostet oftmals extra, aber das ist kein schlecht investiertes Geld. Es geht ja um die Sicherheit von den Kindern, wenn sie dann mitreisen, und von einem selber.
Ja, Reiseberatung ist ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kinderärztin damit starten möchte, Eltern zu beraten, die mit ihren Kindern verreisen möchten, was sollte denn so eine gute Reiseimpfberatung da umfassen?
Also muss man erstmal abfragen, wohin soll die Reise gehen? Das ist ja ganz wichtig. Muss man gucken, wie alt sind die Kinder? Es ist auch wichtig, oder man sollte auch als Arzt oder Ärztin wirklich bei Kindern, ich habe es eben als Beispiel erwähnt, Kinder unter 5 Jahren haben in Malaria-Gebieten mit hohem Transmissionsrisiko letztendlich, wenn man ehrlich ist, nichts zu suchen. Also dann sollte man von dieser Reise abraten. Natürlich ist es so, man kann abraten, und die reisen trotzdem, weil, wie ich schon sagte, es gibt oftmals Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, ich möchte es nochmal meiner Mutter zeigen, die ist schon sehr alt, man weiß gar nicht, wie lange sie noch lebt, ist natürlich auch verständlich, ja, oder es gibt dann Gründe familiärer Art, und dann reisen sie trotzdem. Dann muss man eben wirklich gucken, dass man wirklich einen optimalen Schutz für das Kind und die anderen reisenden Personen kreiert. Ja, das wäre so eine Sache. Und neben der, also wie gesagt, das Alter spielt eine Rolle des Kindes, wohin die Reise geht. Welche Reisebedingungen liegen vor? Das ist auch noch ganz wichtig. Also wie reise ich? Es gibt ja andere Beispiele, ist zum Beispiel, wird ja auch gerne gemacht, Menschen ohne Migrationshintergrund oder mit Migrationshintergrund, jetzt hier aus Deutschland, und dann hat man, weiß ich nicht, halbes Jahr, ein Jahr frei, das Kind ist eben gerade sozusagen auf die Welt gekommen, und dann hat man so ein Sabbatical oder wie sagt man, so ein Mutterschutz, Vaterschutz, wie das heute sich nennt, ja, und sagt dann, okay, jetzt habe ich die Zeit, das Kind geht noch nicht in die Schule, es ist klein, ich kann das mitnehmen, und jetzt möchte ich noch mal die Welt sehen, bevor ich dann das Kind in die Schule geht und ich gewissen Verpflichtungen habe. Und dann reisen auch Menschen sozusagen, kommen dann auf die tollsten Ideen und reisen dann irgendwo, weiß ich nicht, was sie schon immer verwirklichen wollen, mit dem kleinen Kind im Gepäck. Und da muss man wirklich sagen, egal ob nun mit oder ohne Migrationshintergrund, letztendlich haben Kinder in tropischen Destinationen, wenn sie sehr klein sind, also ich spreche von Säuglinge und vielleicht so bis zum zweiten Lebensjahr, sollte man doch eher überlegen, ob man das wirklich macht. Weil dann sind neben Erkrankungen, die sozusagen aufgeschnappt werden können, wie Durchfall, das beginnt ja schon bei Durchfall oder eben, wie gesagt, Malaria, ist dann aber auch die Sonnenexposition zum Beispiel zu beachten. Ja, das Klima, dieses tropisch drückende Klima, Wasseraufnahme, Dehydratation, ja, alles Faktoren, die eben dann wichtig sind und auch in die Reiseberatung mit einfließen sollten. Oder zum Beispiel anderer Antrieb wäre, muss man auch immer hellhörig werden, wenn dann Eltern sagen, weiß ich nicht, Kind ist 10, 11 Jahre und wir wollen jetzt, weiß ich nicht, 6 Jahre, wir wollen jetzt nach Tansania und wollen denen mal den Elefanten in der freien Wildbahn zeigen. Dann ist das natürlich ein hohes Ziel und auch, vielleicht würde man sagen, ist schön, aber letztendlich kann man den Elefanten dann auch hier bei uns im Zoo in Hamburg oder in Berlin oder so angucken und muss dem Kind dann nicht die anderen Strapazen aussetzen, die ja so eine Reise dann nach sich ziehen würde. Ja. Das fließt eben alles mit ein. Es ist immer eine Gesamtbetrachtung der Gesamtsituation und eben der Anlass der Reise, der Länge der Reise, um dann eben zu einem, ja, hoffentlich guten Beratung zu kommen.
Ja, und wahrscheinlich spielt natürlich auch die medizinische Versorgung vor Ort eine Rolle, ne, was da auch für Möglichkeiten überhaupt bestehen.
Genau, da sagst du auch was ganz, ganz Wichtiges. Die medizinische Versorgung ist wirklich ganz entscheidend. Es gibt natürlich Länder, die haben noch eine, sagen wir mal, also ich will nicht sagen ganz annähernd wie jetzt in Deutschland, Europa, für die medizinische Versorgung. Zum Beispiel Südafrika ist gut aufgestellt. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Malawi reist, an dem Malawisee zum Beispiel, ja, dann ist es so, dort werden ab einem gewissen Krankheitsgrad die Menschen nach Südafrika ausgeflogen. Also auch die dortigen Menschen, die sich natürlich auch leisten können, ja, weil einfach die medizinische Versorgung eher rudimentär ist. Dann kommt es natürlich darauf an, wie, also ich kann ja auch in einem Land sein, wo eine gute medizinische Versorgung ist, aber ich bin weit weg von einem Healthcare Center, weil das Land einfach größer ist. Ich bin also sozusagen, jetzt mal so salopp gesagt, in der Pampa, ja, und ich habe also einen weiteren Weg zu einem Healthcare Center. Und gerade in solchen Ländern, gerade in Teilen Afrikas, aber auch in Teilen Asiens, können dann je nach Wetterbedingungen und auch Infrastrukturverhältnissen 20 Kilometer oder 30 Kilometer 2 Tage brauchen, weil einfach die Straßen zum Beispiel nach schweren Regenfällen überschwemmt sind. Man kommt nicht mit dem Land Rover nicht durch, der fährt sich fest. Oder Flüsse treten über die Ufer, sind unpassierbar, es gibt keine Brücken. Man fährt dann praktisch mit so einem Auto, das auch durch 40, 50 Zentimeter hohes Wasser warten kann, da durch. Aber wenn der Fluss über die Ufer tritt und, weiß nicht, plötzlich einen Wasserstand von 1,50 Meter hat, muss man sagen, okay, heute kommen wir da nicht drüber, reißender Strom geworden. Wir müssen warten. Und wenn Sie dann einen Notfall haben oder einen Fall, der relativ rasch medizinische Versorgung braucht, dann nützt es Ihnen natürlich nichts, wenn Sie in einem Land sind, wo generell die medizinische Versorgung doch noch gut ist, aber Sie kommen einfach nicht so schnell da dran. Ja, das ist eine Sache. Und dann gibt es natürlich das andere Pendant, dass eben das Land generell schlecht medizinisch aufgestellt ist und man eben wirklich schlecht an viele Dinge drankommt. Das natürlich dann, aber das weiß man ja vorher, das kann man eben eruieren oder sollte man eben auch eruieren, wie du schon richtig gesagt hast.
Fun Fact.
Apropos Reiseimpfungen. Wissen Sie eigentlich, welche Impfungen Sie brauchen, wenn Sie als Astronaut ins Weltall wollen? Tatsächlich müssen Astronauten alle Standardimpfungen vorweisen und sollten sich vor dem Start auch rechtzeitig gegen Grippe impfen lassen, damit das Risiko für Krankheitsausbrüche im Weltraum möglichst reduziert wird. Mit dem Abstand halten ist es in den engen Raumstationen nämlich eher schwierig.
Ja, und bei so einer großen Reise gibt es ja meistens sehr, sehr, sehr viel vorzubereiten und an das Thema Impfung wird dann immer so kurz vor Abflug mal gedacht. Was würdest du denn sagen, wie viel Vorlaufzeit benötigt man eigentlich, wenn man die Kinder optimal vorbereiten und schützen will, was Impfungen angeht?
Ja, da sagst du wirklich was immer, sagen wir mal oft so kurz, Loretta, dass eben man an viele andere Sachen denkt, was muss ich mitnehmen und dies und das und dann kommt man, ich weiß nicht, ich sag mal, 3-2 Wochen vor Abreise und sagt so, und jetzt fliegen wir nach, keine Ahnung wohin, afrikanisches Land, asiatisches Land oder Südamerika. Und dann schlägt natürlich die Ärztin oder der Arzt die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie an den Impfausweis sehen, weil natürlich gewisse Impfungen gewisse Vorlaufzeiten brauchen. Und das machen sich ja viele Leute gar nicht bewusst. Also im optimalen Fall, wenn man es wirklich entspannt angehen lassen möchte, dann sind 8 Wochen nicht schlecht. 6 Wochen ist auch noch okay. 4 Wochen kann schon sportlich werden. Ja, gewisse Impfungen haben ja Impfabstände von 4 Wochen. Wenn man zum Beispiel jetzt nach Südostasien reist und da wäre zum Beispiel bei den Kindern ganz, bei den Erwachsenen auch, aber insbesondere bei den Kindern zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, die Impfung gegen japanische Enzephalitis wichtig. Und da ist der Impfstoff bis zum 18. Lebensjahr in einer Impffolge von 0 und dann die zweite Impfung, die man haben muss für den Schutz, also für den verlässlichen Schutz, auf 28 Tage, also 4 Wochen. Und bis die Impfung dann auch noch wirkt, also nach der zweiten Impfung muss das Immunsystem ja noch damit sich auseinandersetzen, vergehen ja nochmal 10 Tage, also besser 6 Wochen, was ich eben sagte, oder noch besser 8 Wochen. Dann kann man entspannt sozusagen die Reise angehen und auch die Impfabstände entsprechend planen, ja. Man kann natürlich auch mehrere Impfungen auf einmal geben. Da muss man auch keine Angst vor haben, wenn es kurz auf knapp kommt. Das geht, ja. Muss man sich natürlich bei Kindern auch überlegen. Gibt natürlich auch gewisse Vorbehalte, die eigentlich eher unbegründet sind. Aber trotzdem ist es natürlich besser, wenn man mehr Vorlaufzeit hat und das so ein bisschen auseinanderzerren kann. Weil, wie gesagt, gewisse Impfungen brauchen, bis sie dann impliziert sind und auch wirken, 4, 6 Wochen und dann, ja. Wäre es halt gut, diese Zeitspanne auch zu haben.
Also am besten gleich bei der Buchung mit an die Impfungen denken und zur Beratung gehen.
Naja, wenn es nicht gerade last minute ist, dann ist ja auch gern genommen, ja. Aber sonst ja, sonst sollte man sich möglichst zeitig damit beschäftigen. Ein Rat an die Ärztinnen und Ärzte ist wirklich, wenn ich Familien auch zu normalen, also zu anderen, sagen wir mal, Kinderarzt hat jetzt diese ganzen U-Untersuchungen, kann man auch schon mal als Arzt oder Ärztin proaktiv fragen, na, also wenn Sie jetzt praktisch, weiß ich nicht, im März oder Februar bei Ihnen sind, bei einer Routineuntersuchung mit dem Kind, was haben Sie denn so für Urlaubspläne so? Ja, das ist ein Gesprächsthema. Und dann, wenn die dann schon sagen, ja, und dann, weiß ich nicht, wollen wir Südafrika oder, weiß ich nicht, Thailand bereisen oder so, dann kann man sofort hellhörig werden und sagen, ja, okay, wollen wir denn nicht mal einen Termin machen, um diese Reise genug, also da ist ja noch genügend Zeit da zu planen und auch dann sofort auf die Gefahren oder auf die Umstände aufmerksam zu machen und auf die wichtigen, ja, Impfungen, die dann das Kind und auch der Erwachsene natürlich eventuell brauchen könnte, hinzuweisen, sagen könnte, okay, bitte denken Sie daran, rechtzeitig zu uns zu kommen, am besten dann gleich einen Termin, einen Beratungstermin machen. Oder eben, wenn man selber nicht ganz sich sicher ist, an dann das entsprechende Tropeninstitut oder Tropenmediziner verweisen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und du sprichst da auch schon was Wichtiges an, nämlich diese ganzen Termine, die die Kinder ja im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensjahren beim Kinderarzt so haben. Viele Eltern, wie du es auch schon gesagt hast, wollen ja gerne in der Elternzeit, also so in den ersten 1, 2 Jahren, die Chance nutzen. Die haben mal ein bisschen länger frei, so als Familie eine größere Reise zu machen. Du hast schon gesagt, die Tropen, so lala, muss man mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Aber nehmen wir mal an, es wird eine Reise innerhalb Europas. Was denkst du denn im ersten Lebensjahr, was ist da ein guter Zeitpunkt zum Verreisen, wenn man jetzt mal an die Standardimpfungen denkt, die ja auch irgendwie erfolgen sollten?
Naja, ich meine gerade, wie du schon richtig sagst, gerade im ersten Lebensjahr hast du eine sehr starke Impfabfolge. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie lange will ich wegbleiben. Wenn ich jetzt sage, wie du schon richtig sagst, ich möchte mal, es gibt ja auch durchaus Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ich fahre durch Europa, ist ja auch schön. Also ich miet mir dann Wohnmobil und fahre von Deutschland aus bis nach Portugal und lass mir aber ein halbes Jahr Zeit, ja. Da muss man natürlich gucken, wie kriege ich die Impfungen für das Kind dann noch. Also ich meine, klar, zu lange Abstände gibt es nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich jetzt aus dieser Taktung, zum Beispiel 2. Monat, 4. Monat, wo ja viele Impfungen oder die wichtige Impfung gesetzt werden, rauskomme, dann muss ich diese Impfung später nachholen. Oder ich müsste mir, was aber wahrscheinlich eher nicht gemacht wird, dann in Frankreich Spanien jemanden suchen, der dann die Impfung komplementiert, wobei man dann auch sagen muss, die haben andere Impfschemata oft, oder haben nicht, die impfen ja nicht unbedingt nach den Empfehlungen der deutschen STIKO. Das könnte dann eine Herausforderung werden. Gut ist natürlich, wenn man jetzt sozusagen wirklich auf das Kindesalter guckt, wenn das Kind 1 Jahr alt ist, dann hat es ja so die wichtigsten Impfungen durch, sage ich jetzt mal. Dann könnte man auch länger reisen oder nach einem halben Jahr, wenn man wirklich die Impfabstände eingestalten hat, 2. Monat, 4. Monat, so, ja, dann 5 Monate alt ist, dann sind ja die Impfungen auch am Wirken. Dann könnte man auch sagen, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr Zeit, bis ein Dreivierteljahr, bis dann wieder weitere Impfungen, die nach einem Jahr dann erfolgen. Ich denke da zum Beispiel an die Lebenimpfung, Masern, Mumps, Röteln, ja. Dann hätte ich auch so einen gewissen Gap, je nachdem, wie gesagt, wie lange ich verreisen will, um dann diese Chance zu nutzen. So ganz, wie gesagt, so ab, sagen wir mal so, mit 6 Wochen zu verreisen oder 8 Wochen zu verreisen, alten Kind, dann verpasse ich ja gewisse Impfungen, ja. Oder ich müsste mir im Ausland was suchen, was eher unwahrscheinlich ist, dass ich das mache oder dass ich das auch jemand finde, der es dann macht.
Ja, also lieber erstmal die Standardimpfungen wirken lassen und dann losreisen.
Genau.
Du hattest ja bei deinem Einstiegsbeispiel schon das Thema Tollwut erwähnt. Was gibt es denn da zu beachten bei den Kindern? Die haben ja schon ein ganz schön erhöhtes Risiko wahrscheinlich, weil sie auch viel mit Tieren spielen. Was würdest du da sagen?
Also es ist ja so bei Tollwut, solange das Kind noch nicht krabbeln kann, würde ich sagen, ist eher sozusagen, dass man das Kind von Neugierigen, die Tiere sind ja auch neugierig, die da reingucken, vielleicht fernhalten sollte. Das ist wahrscheinlich noch gut machbar. Sobald die Kinder anfangen zu krabbeln und insbesondere wenn sie laufen können, haben sie natürlich einen, wie du schon richtig sagtest, einen ganz anderen Zugang zu Tieren. Ja? Und oftmals sind die ja sehr unbefangen und finden viele Tiere auch nett und süß, wenn sie jetzt so Hundewelpen, Katzenwelpen haben, Kitten haben, und gehen auch unbefangen auf die Tiere zu. Und da ist eben, dass man sich vor Augen führen muss, ein Großteil dieser Welt beherbergt halt gerade, was der Hund und die Katze betrifft, ein hohes Risiko an einer Tollwutübertragung durch das Tier, durch Bissverletzung. Und gerade bei Kindern ist es ja so, ein Kind ist ja, nehmen wir mal ein dreijähriges, vierjähriges, fünf, überhaupt ein Kind, ja, das ist nicht so groß, also in der Höhe. Und der Hund kommt dann, also die Bissverletzung ist oftmals bei Kindern, gerade bei kleineren Kindern, in den oberen Extremitäten, also Arm, Schulter, Kopf. Und die haben dann, wenn der Hund denn tollwütig oder die Katze tollwütig gewesen ist, eine schlechte Prognose, weil das Virus, was dann durch die Bissverletzung übertragen wird, ja sofort anfängt, ins Neuron einzudringen, also in den Nerv einzudringen und dann im Neuron zum Gehirn wandert. Und der Weg einfach vom Kopf und von der Schulter, vom Arm ist einfach kürzer, sodass dann, wenn man dann sozusagen erst anfängt, nach der Bissverletzung die dann sogenannte Postexpositionsprophylaxe einzuleiten, also praktisch dann anfängt zu impfen, um das Virus am weiteren Weg zum Gehirn zu stoppen, dann auch zu spät kommen kann. Ja? Besser ist dann eben bei Tollwut jegliche Menschen, also auch und insbesondere die Kinder, die in diese Region reisen, vorher zu impfen. Dann hat man dieses Problem nicht mehr, dass man sozusagen dem Virus hinterherläuft. Dann hat man vorher einen Schutz aufgebaut und macht dann immer noch, das ist aber auch ganz wichtig, das muss denen auch klar sein, auch wenn ich vorher geimpft worden bin mit 3 Impfungen, ja, dass man dann eben immer noch 2 Impfungen im Abstand von 0 und 3 Tagen nach einer Bissverletzung benötigt, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil Tollwut ist, wie gesagt, wenn die Symptome ausbrechen, ist man innerhalb von 10 bis 11 Tagen tot. Da beißt die Maus keinen Faden ab, da kannst du die beste medizinische Versorgung der Welt haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig für die Eltern zu wissen, auch dass eben auch geimpfte Kinder dann nochmal die medizinische Versorgung benötigen.
Und ganz wichtig, die Wunde, das habe ich auch noch vergessen, ist ja nicht nur Tollwut, die Zähne des Hundes und der Katze oder des Tieres, das gebissen hat, sind ja nicht sauber. Also man muss die Wunde desinfizieren, dass es nicht auch, wenn das Tier jetzt nicht tollwütig war oder man geimpft ist und eben keine Tollwut bekommt, nicht andere Infektionen dann über die Wunde bekommt. Also das ist auch ganz wichtig, eine vernünftige Wundbehandlung.
Ja, ein anderes Thema, was du am Anfang schon angesprochen hattest, ist Malaria. Was würdest du da sagen? Wie schütze ich da die Kinder und ja auch die Schwangeren, die verreisen ja auch teilweise. Was kann man denn da tun?
Also man muss erstmal sagen, Schwangere haben ein exorbitant hohes Risiko, schwerst an Malaria zu erkranken. Das hängt einfach damit zusammen, also Malaria ist ja ein Blutparasit, also wenn man das mikrobiologisch betrachtet, ist es ja was Großes, auch wenn man es unter dem Mikroskop nur angucken kann, aber im Vergleich zu Viren und Bakterien ist Malaria was Großes. Ja. Und nun ist es ja so, dass in der Plazenta ein hoher Blutdurchstrom sein muss, um eben das dann heranwachsende Kind zu versorgen. Und gerade bei der Malaria tropica, also es gibt verschiedene Malaria-Formen, die gefährlichste ist eben die tropica, wobei die anderen natürlich auch bei Schwangeren gefährlich werden können, gerade bei Schwangeren. Die Tropika hat die unangenehme Eigenschaft, die Erythrozyten, also unsere roten Blutkörperchen, wenn sie befällt, und sie befällt sie eben, also sie ernährt sich von dem Inneren des Erythrozyten, sie sozusagen so zu verbeulen, wenn man sich so ein Erythrozyt vorstellt, ja, wie so eine Frisbee-Scheibe, die dann sozusagen durch die Gefäße gleitet und sich auch mal ganz eng machen kann. Und die Plazenta ist ja nun mal mit ganz vielen Gefäßen, wenn man so eine Plazenta mal gesehen hat, das ist ja wirklich so ein richtiges Gefäßgeflecht, ja. Und dann quetschen sich die Erythrozyten, wenn sie denn sozusagen da sozusagen langkommen, da durch, geben die Nährstoffe bzw. den Sauerstoff ab. Und der Malariaerreger, der verbeult diese Erythrozyten, wie gesagt, diese Frisbee-Scheibe, und dann kann sich der Erythrozyt eben nicht mehr durch diese engen Gefäße durchquetschen. Und dann bleibt er da hängen und dann bleibt ein Erythrozyt hängen, dann kommt es zum Stau und dann kann es eben dazu kommen, dass eben es praktisch gerade bei Schwangeren, die ja eben diese hohe Durchblutung haben, es eben wirklich zu schwersten Malariaverläufen kommt, für die Schwangere, natürlich ist das für das Kind gefährlich, weil eben dann Gefäße einfach verstopft sind, ja, bis hin natürlich dann zur zerebralen Malaria und dass eben Organversagen eintritt. Das gleiche Phänomen haben wir eben auch bei kleinen, insbesondere bei kleinen Kindern bis zum 5. Lebensjahr, diese zerebrale Malaria, dass eben dann Gefäße im Gehirn durch den gleichen Mechanismus verstopft werden und es zu Bewusstseinseintrübung kommt. Ja, also das Kind wird auf gut Deutsch bewusstlos. Und dann hat man echt, dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Das kann sehr schnell gehen oder geht sehr schnell. Und dann muss man eben, man sollte das am besten vermeiden, ja, also dass es gar nicht so weit kommt. Aber wie gesagt, wenn man jetzt in Gebieten unterwegs ist, wo schlechte medizinische Versorgung ist, das ist dann oftmals auch eine Todesursache für die Kinder. Dann leider. Ja. Und jetzt zurück vielleicht zum Schutz. Komm, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Wichtig ist einmal ein guter Mückenschutz. Gibt es mehrere Substanzen, die sozusagen in dem Mückenschutz, also es gibt ja viele Substanzen auf dem Markt. Und einige, muss man sagen, sind Voodoo. Ja, also die geben einen Mückenschutz vor, machen aber keinen Mückenschutz, ohne jetzt in die Details zu gehen. Wichtig ist, dass man guckt, dass der Mückenschutz, die Substanz, die man verwendet, zum Beispiel DEET enthält, Icaridin oder die Substanz IR3535 oder das Öl des Zitronen-Eukalyptus. Das sind so die Substanzen, die vier Substanzen, die wirklich nachgewiesenermaßen einen Schutz gegen Mücken haben. Ja, alles andere, es gibt ja andere Präparate, das ist zwar schön, irgendwelche Vitamine oder Knoblauch. Knoblauch, weiß ich nicht, schützt vielleicht gegen, dass mir Menschen zu nahe kommen, aber nicht gegen Mücken. Ja. Und darauf muss man achten. Dann wichtig ist, wenn man in einfachen Unterkünften unterwegs ist und nicht im Hotel, wo Klimaanlage ist und vielleicht Mücken oder hoffentlich mückensichere Gitter sind, dass man ein Moskitonetz oder Moskitonetze, wenn ihr mehrere verreisen, mitnimmt, die, unter denen man dann nachts eben schläft. Und auch ganz wichtig, ja, dass man auch gerade in einfachen Unterkünften auch einen Haken mitnimmt, den man irgendwo in die Decke bohren kann, damit man das Netz dort aufhängt. Ja, es nützt ja nichts, wenn ich das Netz mit habe und es nicht aufhängen kann. Ich kann mich ja nicht in das Netz einwickeln nachts. Bringt ja dann auch nicht so richtig viel. Ja. Und dass das Netz selber getränkt ist mit Permethrin zum Beispiel, dass wenn die Mücke auf dem Netz landet, die Mücke, also die Mücken haben ja die Eigenschaft, das ist ja was ganz Tolles eigentlich an Insekten, ja, ist ja anders als bei Menschen, die können über die Füße, also wo sie landen, fühlen und schmecken. Wenn ich das auf Menschen übertrage, weil das stelle ich mir furchtbar vor, ja, aber die Mücken können das. Und dann vergiften die sich aber. Sie landen auf dem Netz, nehmen dieses Permethrin auf, vergiften sich und fallen tot vom Netz runter. Wenn man in den Tropen unterwegs ist und eine hohe Mückendichte hat nachts, dann wacht man morgens auf und hat um das Netz herum einen großen Kranz an toten Mücken um sich herum. Dann weiß man, das Netz hat funktioniert. Ja? Und so kann man dann eben nachts die Malaria verhindern. Und tagsüber ist es dann eben die Kleidung einsprühen mit den besagten Substanzen, die ich eben gesagt habe. Und natürlich auch die Haut, wobei wir bei Kindern wir das Problem haben, dass zum Beispiel DEET unter 2 Jahren nicht zugelassen ist, weil es einfach zu aggressiv ist. Ja, es greift Plastik an, also wenn man die DEET-haltige Substanzen, Kameras zum Beispiel in die Nähe kommt, dann wird das Gehäuse weich. Ja, also für Erwachsene ist das okay, aber für Kinder nicht. Und gewisse Substanzen sind dann eben, wie gesagt, nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet. Öl des Zitronen-Eukalyptus auch nicht, ist auch zu reizend. Dann ist praktisch nur noch das Icaridin ab 6 Monate einzusetzen, unter 6 Monate auch nicht. Also da muss man dann eben genau gucken. Wobei man, wie gesagt, immer sich vor Augen führen muss, haben Kinder wirklich unter 5 Jahren in einem Malaria-Hochendemiegebiet etwas zu suchen? So als letzten Satz vielleicht dazu. Und dann auch genau ganz wichtig, Malaria ist in der Nähe meistens des Äquators, also man ist in einem Gebiet mit hoher Sonneneinstrahlung. Das heißt aber auch, dass man einen guten Sonnenschutz, wenn das Kind jetzt laufen kann, braucht man einen guten Sonnenschutz. Und die Malaria, die Mückenschutzmittel, die ich eben genannt habe, die verringern den Sonnenschutz. Ja? Das heißt, man muss erst den Sonnenschutz auftragen und dann sich einsprühen und dann aber wissen, dass man den Sonnenschutz gerade bei DEET zum Beispiel reduziert sich um 30-50%. Das heißt, man muss nochmal einen besseren, weiß ich nicht, Schutzfaktor 50-60 auftragen, um dann noch einen hoffentlich einigermaßen guten Schutz zu haben. Weil man natürlich auch sagen muss, es gibt so einen schönen Spruch, ja, from 11 to 3 stay under the tree, ja, in den Tropen. Und das gilt eben insbesondere für Kinder, machen die Einheimischen sowieso, ja, Touristen vielleicht nicht unbedingt, aber sollte man sich eigentlich auch dran halten.
Fun Fact:
Wussten Sie schon, was ein Mückenhotel ist? In Nairobi und anderen Malaria-Gebieten wird eine neue Strategie zur Malaria-Bekämpfung untersucht. Ein Schweizer Forscher hat entdeckt, dass ein einzelliger Pilz dafür sorgt, dass mit diesem infizierte Mücken keine Malaria-Parasiten mehr in sich tragen. In speziellen Zelten, den sogenannten Mückenhotels, sollen die Mücken mit eben diesem Pilz infiziert und so gegen Malaria immunisiert werden. Der Pilz ist für die Mücken übrigens selbst ungefährlich.
Ja, lieber Michael, wirklich ganz tolle Tipps. Also es sind, glaube ich, auch viele Sachen dabei gewesen, wo man jetzt nicht als allererstes dran gedacht hätte. Also sehr schön. Ich glaube, das hilft unseren zuhörenden Ärztinnen, Ärzten und auch Eltern ganz sehr. Und wenn der Arzt oder die Ärztin dann noch ein paar Worte zur Reiseapotheke sagt, ich glaube, dann ist wirklich eine sehr umfassende Reiseimpfberatung gegeben. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Mir hat's große Freude bereitet und ja, ich denke, alle haben hier richtig viel mitgenommen. Danke, dass du da warst.
Bitteschön. Ich kann noch eins ergänzen. Vielleicht Reiseapotheke, weil du das gesagt hast. Durchfall, ganz wichtig. Also das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Impfung zu tun, aber mit Reisen. Ja, Kinder und Erwachsene leiden, gerade wenn sie in solche Gebiete von einem Durchfall. Damit muss man eben auch rechnen und entsprechende Mittel mithaben und darauf sich auch einstellen, ja, dass das eben passieren könnte. Durchfall. Und dann bei Kindern die dehydrieren ja sehr schnell.
Genau, dass man da auch gut vorbereitet ist.
Genau.
Also, lieben Dank dir.
Gerne.
Impfticker. Ja, liebe Miriam, bei unserem Impfticker bleiben wir heute tatsächlich beim Thema Reise. Und es geht auch gar nicht so weit weg, sondern nach Dänemark. Wir haben ja heute schon ganz viel über tropische Krankheiten geredet, aber auch so ganz klassische, ich sag mal, Kinderkrankheiten können ja auf Reisen zu einem Problem werden. Magst du uns mal erzählen, was denn da in Dänemark passiert ist?
Ja, sehr gerne, Loretta. Und Michael hat das Thema ja auch schon ein bisschen angerissen vorhin im Interview. Beim Thema Reisen dürfen wir nämlich auch eins nicht vergessen. Auch die Standardimpfungen sollten natürlich vor jeder Reise noch einmal auf Vollständigkeit hin überprüft werden. Und warum das so wichtig ist, das zeigen, wie du es gerade gesagt hast, aktuelle Daten aus Dänemark. Denn dort wurden bereits im letzten Oktober die höchsten Pertussis, sprich Keuchhustenfallzahlen, seit 10 Jahren dokumentiert. Und genauer gesagt, damit man mal ein bisschen Gefühl auch für die Zahlen bekommt, ist die Inzidenz hier von 17 auf unglaubliche 337 Fällen pro 100.000 Menschen angestiegen. Und diesmal waren hauptsächlich Kinder und Jugendliche im Alter so zwischen 10 und 19 Jahren betroffen. Aber so wie wir es von Pertussis kennen, hat es eben die Säuglinge besonders hart getroffen. Denn hier sind über 60% der betroffenen Säuglinge, die im Alter zwischen 0 und 2 Monaten waren, im Zuge einer Pertussis-Infektion hospitalisiert worden. Und das ist ja immer besonders tragisch, weil man gerade die Kleinsten, die unter 2 Monaten sind, auch nicht direkt durch eine Impfung schützen kann. Hier sind wir ja darauf angewiesen, dass die Kleinen einen Nestschutz von der Mutter mitbekommen. Oder wir müssen auf die sogenannte Kokon-Strategie setzen, was so viel bedeutet, wie dass wir sicherstellen müssen, dass das Umfeld gut gegen Pertussis geschützt ist. Ja, und was in dem Zusammenhang eben besonders wichtig zu wissen ist, ist, dass dieser Anstieg an Keuchhustenfällen nicht nur auf Dänemark beschränkt ist. Auch hier in Europa und ganz besonders auch hier in Deutschland schafft es Pertussis nämlich immer wieder in die aktuellen Schlagzeilen. Und das auch zu guter Recht, denn die Fallzahlen sind hierzulande nämlich im Vergleich des Vorjahreszeitraums auch signifikant gestiegen. Sie haben sich sogar verdreifacht. Und daher bleibt es natürlich abzuwarten, ob sich die Situation hierzulande und vor allen Dingen auch bei unseren Nachbarn wieder entspannt oder ob die Zahlen weiter ansteigen werden. Und wenn man sich jetzt gerade mal so die aktuelle Berichterstattung anhört, dann sieht man, dass viele allerdings doch mit Besorgnis auf die aktuellen Entwicklungen hier in Europa und insbesondere auch in Deutschland schauen. Und das heißt, wir können aus der Situation, die ja eher unschön ist, trotzdem ein wichtiges Learning mitnehmen, und zwar beim Thema Reiseimpfung nicht immer nur an die exotischen Infektionen denken, die wir hier gerade ja auch ausführlich besprochen haben, sondern bitte auch an unsere altbekannten Klassiker, sprich die Standardimpfung, auf keinen Fall vergessen.
Okay, das heißt also, in Europa und nach Dänemark kann ich noch reisen. Ich muss nur meinen Impfkalender vorher checken und komplettieren.
Ganz genau, Loretta.
Aber warum darf ich denn jetzt nicht auf die Insel Reims reisen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Insel Reims, die ist in der Ostsee, nicht weit entfernt von Rügen. Und die ist praktisch für die gesamte Öffentlichkeit gesperrt. Und der Grund dafür ist, dass sich auf dieser das Friedrich-Löffler-Institut, das älteste virologische Forschungszentrum der Welt, befindet. Und heutzutage werden hier vor allem Tierseuchen untersucht. Und das Wichtige ist, in den Laboren und Quarantänestellen des Instituts herrscht die höchste biologische Sicherheitsstufe. Das sind sogenannte S4-Labore. Ja, nachdem nämlich Friedrich Löffler im Rahmen von Forschungsarbeiten an der Maul- und Klauenseuche damals versehentlich einfach einen beachtlichen Teil der Region Greifswald infiziert hatte, wurde eben diese Forschungsstätte, sprich das Friedrich-Löffler-Institut, sicherheitshalber auf die kleine Ostseeinsel Reims verlegt, ja, wo sie bis heute den Hauptsitz des Friedrich-Löffler-Institut bildet. Und daher besser nicht dorthin reisen, wenn man gesund bleiben möchte.
Oh wow, also das hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Mit dieser ja schon etwas ungewöhnlichen Reisewarnung verabschieden wir uns auch jetzt heute wieder von Ihnen. Mir hat's wie immer riesengroßen Spaß gemacht. Ich bedanke mich an alle da draußen fürs Zuhören und natürlich auch an dich, Miriam, und an Michael, unseren Experten, der heute mit dabei war. Ich freue mich, wenn Sie uns in 2 Wochen wieder anhören, und da haben wir das spannende Thema Fragen, die ich schon immer mal meinem Kinderarzt stellen wollte, und diese werden jetzt in der Folge dann endlich mal beantwortet. Ich bin also auch darauf sehr gespannt, was da so für Fragen kommen. Abonnieren Sie am besten auch direkt wieder Immunisiert, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch ganz sehr, wenn Sie uns 5 Sterne hinterlassen. Also dann, bis zum nächsten Mal.